Das Buch Josua ist das erste Buch, das direkt auf das Gesetz Mose folgt. Das ist in unserer deutschen Bibel so die Einteilung wie auch in der hebräischen Bibel. Und dabei ist es ganz wichtig zu beachten, dass die fünf Bücher Mose, die bilden eigentlich die Grundlage der ganzen Bibel. Das ist im Allgemeinen für Christen nicht so ganz selbstverständlich, dieser Gedanke, aber es ist die reine Wahrheit. Die Bücher kommen in der Bibel auch ganz am Anfang. Dass man das nicht so unbedingt als Grundlage ansieht, hängt damit zusammen, weil das Neue Testament lehrt, dass wer durch den Glauben an den Herrn Jesus gerechtfertigt ist, dass er nicht mehr unter Gesetz ist. Das ist alles selbstverständlich klar. Aber das Gesetz selber ist nie aufgehoben oder beseitigt worden. Der Gläubige, der Gerechtfertigte, ist nicht unter Gesetz gestellt. Aber das Gesetz besteht weiterhin und hat seine Bedeutung und Aussagekraft als Gottes Wort nach wie vor. Man kann sagen, das Gesetz Mose ist die Grundlage und alle weiteren Bibelbücher bauen darauf auf. Im Gesetz finden wir eigentlich die ganze Offenbarung Gottes im Kern bereits angelegt und in den weiteren Büchern wird sie entfaltet und ausgeführt. Übrigens war im Alten Testament das ein entscheidendes Kriterium, ob ein Prophet Gottes oder ob ein Buch als zu Gottes Wort gehörig akzeptiert werden konnte oder nicht. Es musste in Übereinstimmung sein mit dem Gesetz Mose. Also ein Buch, das irgendwie dem Gesetz Mose widersprach, war automatisch disqualifiziert. Ein Problem gab es übrigens beim Buch Hesekiel. Denn im Tempeldienst von Hesekiel, Kapitel 40 bis 48, dort werden bei den Opfern manche Dinge anders angegeben als im Gesetz Mose. Zum Beispiel andere Gewichtsverhältnisse beim Speisopfer und so weiter. Und das hat Bauchschmerzen bereitet im Judentum noch bis, sagen wir, ins erste Jahrhundert nach Christus. Aber das Problem wurde eigentlich dadurch gelöst, dass man erkennen musste, ja, Hesekiel spricht von der Zeit des Messias in der Zukunft. Und der Messias wird eben ein neues Gesetz bringen und kann dadurch auch Dinge verändern. Das heißt also, dass die Dinge des Gesetzes vom Sinai, dass die nur beschränkt ihre Bedeutung haben in der Heilsgeschichte und dass der Messias auch eben etwas anderes einführen wird. Aber nicht so, dass das Grundlegende, das Prinzipielle des Gesetzes irgendwie dadurch aufgehoben wäre, sondern Böses bleibt Böses und Gutes bleibt Gutes, so wie das Gesetz das vorstellt. Jetzt finden wir im Buch Josua das Volk am Ende der Wüstenwanderung, am Eingang zum verheißenen Land. Und so ist das Thema dieses Buches die Eroberung, die Einnahme des verheißenen Landes. Und wir werden sehen, dass das baut direkt auf dem Gesetz Mose. Das Gesetz Mose legt vom ersten Buch an die Grundlage dafür, dass ein Land aus allen Ländern speziell auserwählt ist. Kanaan. Das Land als am Knotenpunkt der drei Kontinente: Europa, Asien und Afrika. Also eine geografische Lage wie kein anderes Land in der ganzen Welt es hat. Und dieses ganz spezielle auserwählte Land wird dem Volk geschenkt. In der hebräischen Bibel folgen dann als Bücher, wie bei uns, zunächst das Buch Richter, dann Samuel 1, 2 und Könige. Das ist also, so ist die Reihenfolge in der hebräischen Bibel. Wir haben dann noch Ruth drin, zwischendrin, das ist in der hebräischen Bibel gegen Ende der Bibel angehängt. Also die Reihenfolge: Josua, Richter, Samuel, Könige. Und diese geschichtlichen Bücher bilden zusammen einen besonderen Block. Und sie zeigen eigentlich den Weg Israels ins Land hinein. Und womit endet das zweite Buch der Könige?
Mit dem Ende, mit der der babylonischen
Gefangenschaft. Mit der babylonischen Gefangenschaft und damit mit
Ende des Königtums.
Ja, und jetzt, wenn wir die Parallele oder die Antiparallele ziehen, hier haben wir in Josua die Einnahme des Landes und in 2. Könige haben wir den Verlust des Landes. Das ist dieser eine Bogen. Und das Gesetz, Mose bildet dafür die Grundlage, dass das Gesetz zeigt, Gott gibt diesem Volk das Land und stellt ihm die Verpflichtung, dass sie sich aber an die Tora, an das Gesetz halten müssen. Und wenn sie es nicht tun, verlieren sie das Land wieder. Das ist die Tragik des Gesetzes vom Sinai. Aber wir haben dann auch die weiteren Bibelbücher, besonders die, in der hebräischen Bibel folgen dann die prophetischen Bücher. Also wer das vielleicht mitschreiben will, einmal diese Reihenfolge, die ist schon sehr tiefsinnig. Man nennt nämlich Josua, Richter, Samuel, König, jetzt nennt man die vorderen Propheten. Und dann kommen die hinteren Propheten, das sind die, die wir normalerweise als Propheten bezeichnen. Also Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Was beschreiben diese Prophetenbücher? Sie zeigen, dass Gott sein Volk richten muss wegen seiner Sünde, dass ihm aber für das Ende der Zeiten verheißen ist, dass sie das Land wieder bekommen werden. Aber aus reiner Gnade. Also wir sehen die ganze Logik des Aufbaus der Bibelbücher. Aber es hängt ganz eng zusammen mit dem verheißenen Land. Jetzt ist aber noch bedeutsam, in dem Gesetz Mose finden wir beide Grundlagen. Wir finden Gottes Gnadenverheißung, dass er das Land geben will, aus reiner Güte. Und wir finden auch in den 5 Büchern Mose Gottes Zusage, dass er den Landbesitz an ihre Treue anknüpft.
Entschuldigung.
Okay. Wir gehen zum ersten Buch Mose. Kapitel 12 finden wir den Auszug von Abram aus Ur in Chaldea. Liest jemand die Verheißung dort, Verse 1 bis 3.
Und Jehova sprach zu Abram: Gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Also Abraham, so beginnt die Geschichte Israels, wurde aufgerufen aus seinem Land, aus Ur in Chaldea, auszuziehen in ein neues Land, das ihm gezeigt wird. Er kommt in dieses Land, Gott erscheint ihm dort in Vers 7. Lies auch noch weiter.
Und Jehova erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Jehova, der ihm erschienen war, einen Altar.
Jawohl. Wo befand sich Abraham, als er diese Verheißung bekommen hatte?
In Ur.
Jetzt nicht mehr.
Haran.
Nein, auch schon nicht mehr.
Nein, im Lande Kanaan.
Bereits im Land Kanaan. Und wo im Land Kanaan?
In Sichem.
Ja. Wo ist das Sichem heute?
Samaria.
In Samaria. Wo ist Samaria?
Nördlich.
Oder wie sagt man dem heute? Wie sagt man in Zeitungsdeutsch?
Westjordanland.
Westbank, Westjordanland. Das besetzte Gebiet. Das Gebiet, das größte Probleme bereitet. Aber das ist genau der Ort, wo Abraham hinkam, ins Land Kanaan, und dort bekam er im Land die erste Verheißung an dem Ort. Also Nablus ist das heute, Sichem. Nablus ist eine der größten Konzentrationen in der Westbank von Palästinensern. Und dort sagt Gott, deinem Samen will ich dieses Land geben. Ausgerechnet dort. Hätte ich auch nach irgendwo nach Haifa gehen können oder sonst irgendeinen Ort. Aber ausgerechnet ist er da in Sichem. Einem Ort, der heute ein Brennpunkt der Auseinandersetzung eigentlich ist. Da bekommt er diese Verheißung. Deinem Samen will ich dieses Land geben.
Kann man das aus dem Text hier finden, dass es in Sichem war?
Ja, Vers 6. Lies mal.
Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinthe Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande.
Jawohl. Und das ist noch aus einem Grund besonders interessant. Womit endet nämlich das Buch Josua? Wie? Ja, mit dem Tod von Josua. Aber an welchem Ort sind wir am Schluss im Buch Josua?
Ephraim nördlich des Berges Gas.
Jawohl, aber da, wo Josua noch lebt und mit dem Volk spricht, da sind wir in Sichem. Liest jemand Kapitel 24, Vers 25?
Josua machte einen Bund mit dem Volke an selbigen Tage und stellte ihm Satzungen und Rechte zu Sichem.
Weiter noch bis Vers 27.
Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn da selbst auf, unter der Terebinte bei dem Heiligtum, die bei dem Heiligtum Jehovas steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte Jehovas gehört, die er mit uns geredet hat, und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet.
Nach 28.
Und Josua entließ das Volk, einen jeden in sein Erdteil.
Ja, wo sind wir da? In Sichem. Wie? Abraham dort am Anfang, nicht wahr?
Es war an der gleichen Orakeleiche.
Ja, die gleiche, oder sagen wir mal einfach Terebinte. Mhm. Ja, das ist ein großer Baum, der so die Landschaft markiert. Aber hier wird noch mehr etwas dazu gesagt, die bei dem Heiligtum des Ewigen steht. Gibt es ein Heiligtum in Sichem? Wo war damals die Bundeslade und die Stiftshütte? Zur Zeit von Josua, wo war die? War die in Sichem?
Nee.
Nein. In Silo? Nein, ist also nicht die Stiftshütte. Das ist ein anderes Heiligtum. Hängt also zusammen irgendwie mit diesem Altar, den Abraham schon in Vers 7 gebaut hatte. 1. Mose 12, Vers 7. Gerade nach dieser Verheißung, er baute da selbst, bei dieser Terebinte, dem Ewigen, der ihm erschienen war, einen Altar. Aber zur Zeit von Josua war schon mehr da als nur ein Altar, sogar ein Heiligtum, ein Gebäude. Und tatsächlich hat man das ausgegraben. Man kann das sehr schön besichtigen in Nablus, im Ausgrabungsbezirk. Man sieht, dieses Heiligtum dort ist ausgegraben worden, und vor dem Heiligtum steht ein riesiger Stein. Der steht heute noch, ist sichtbar. Und diesen großen Stein hat Josua aufgerichtet, und hat gesagt, er hat all das gehört jetzt. Und er ist Zeuge, dieser Stein. Aber was heißt es? Zeuge gegen uns. Und zwar gerade in Verbindung mit dem, dass jetzt dem Volk das Land gegeben worden war. Der Stein steht dort als stummer Zeuge noch heute. Und er hat übrigens eine arabische Inschrift bekommen, in der Zwischenzeit, aufgemalt aus der Intifada-Zeit. Die Araber wissen natürlich nicht, was der Stein bedeutet dort. Keine Ahnung. Aber der Stein steht dort als stummer Zeuge und mit einer Aufstandsschrift, weil eben die Feinde Israels ihnen dieses Land nicht mögen, zugestehen wollen. Aber der Zeuge ist da, dass Gott eben diesem Volk das Land geben will. Aber es ist gebunden hier an die Bedingung, dass sie das Gesetz einhalten müssen. Und darum ist heute immer noch der Konflikt da. Aufgrund des Gesetzes gibt es keine Lösung dieses Problems des Landes. Aber wir schauen jetzt nochmals bei Abraham. Die Verheißung war gegeben wirklich auf der Grundlage der Gnade. In 1. Mose 15. Immer und immer wieder wird wiederholt, dass Gott dieses Land geben will. Aber vielleicht zuerst noch Kapitel 13, Vers 14 bis 18. Er liest gerne.
Und Jehova sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, so dass...
Ja, schon richtig.
Der Wind hat mir die Seite verschlagen. Und ich will deinen Samen... Dir will ich es geben und deinen Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug sein Zelt auf und kam und wohnte unter der Terebinte Mamres, die bei Hebron sind, und baute da selbst Jehova einen Altar.
Also, Abraham kommt wieder zu einer Terebinte, einem anderen Ort, wieder so eine Landschaftsmarkierung, baut auch da einen Altar, diesmal aber nicht in Nablus, Sichem, sondern in
Hebron,
jawohl. Auch eine der ganz umkämpften Orte. Ausgerechnet da setzt Abraham wieder so eine Markierung, indem er glaubt, dass Gottes Zusage wahr ist, dir will ich dieses Land geben. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15 und da haben wir eine ganz eigenartige Szene. Gott sagt zu Abraham, er solle, lesen wir mal ab Vers 9.
Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube. Er brachte ihm alle diese Tiere. Dann teilte er sie in der Mitte durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stürzten sich auf die Fleischstücke. Abraham scheuchte sie weg. Die Sonne war gerade am Untergehen, da fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und große Finsternis und Angst überkamen ihn. Da ging die Sonne unter. Es wurde ganz finster. Da zeigte sich ein rauchender Backofen und eine Feuerflamme, die zwischen den Fleischstücken hindurchfuhr. Weiter?
Ja, gerne.
Da redete Gott mit Abraham. Bestimmt sollst du es wissen, dass deine Nachkommen in einem Lande Fremdlinge sein werden, das ihnen nicht gehören wird. Sie werden den Menschen dort als Sklaven dienen müssen. Man wird sie 400 Jahre unterdrücken. Aber auch das Volk, dem sie dienen, werde ich zur Rechenschaft ziehen. Dann werden sie mit reicher Habe davongehen. Doch du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in einem hohen Alter begraben werden. Erst im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn bis dahin ist die Schuld der Amoriter noch nicht voll. So schloss Gott an jenem Tage mit Abraham einen Bund und sagte, ich will deinen Nachkommen dieses Land geben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphrat. Ich will sie alle unterwerfen, die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaiter, die Girgasiter und die Jebusiter.
Ja. Es wird hier ein Bund geschlossen, Vers 18, oder? Das ist deutlich. Aber das mit den, was können wir anfangen damit diesen Tieren, die da entzweigeschnitten werden? Was soll das? Hat jemand eine Idee?
Das war ein übliches Ritual bei Bundesschlüssen. So ist es ja heute noch, gell, bei den Beduinen.
Ein übliches Ritual bei Bundesschlüssen. Also, zwei Parteien machen eine Abmachung. Sie nehmen einige Tiere, schlachten sie und dann werden diese Tiere entzweigeschnitten. Je eine Hälfte auf die Seite. Da gibt es zwischendurch einen Weg. Und dann, wie geht das Ritual?
Dann geht man da durch miteinander und dann heißt es, wenn du den Bund nicht hältst, dann soll es dir genauso gehen.
Ja. Jede Partei geht durch. Man verpflichtet sich also, dass einem sonst das Gleiche geschehen würde wie den Tieren. Jetzt bei diesem Bundesschluss geht Abraham durch.
Nee.
Warum nicht?
Ich denke, dass Gott mit Abraham so einen Bund vielleicht gar nicht schließen kann, weil er weiß, dass der vielleicht gar nicht zuverlässig genug ist. Er schließt dann ganz alleine, denke ich mal.
Genau, und er schläft. Vers 12, er schläft ja währenddem. Vers 12 am Schluss, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Übrigens, dieser Ausdruck tiefer Schlaf, Tardema auf Hebräisch, das ist der gleiche Ausdruck wie bei Adam, der in tiefen Schlaf fiel. Das ist also narkoseähnlich, so tief. Denn Gott konnte ja nachher die Seite öffnen und die Rippe rausnehmen, bei dieser Art Schlaf. Also ein Tiefschlaf, nicht irgendein Schlaf, sondern wirklich ein tiefer Schlaf kommt über Abraham. Er macht gar nichts, absolut passiv. Also passiver kann man nicht sein als wie Narkose, meine ich, oder in Tiefschlaf. Und wer geht durch?
Gott geht durch.
Nämlich in Vers...
Mit den Flammen.
Und jawohl, in Vers 17. Am Schluss, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Da finden wir bereits die Schechina, die Feuersäule später über dem Tempel. Die geht durch. Gott selber verpflichtet sich in dieser Verheißung, Israel das Land zu geben, aber die zweite Partei bleibt passiv. Und das heißt also, Gottes Zusage an Abraham, das Land zu bekommen, ist unabhängig von der Leistung Abrahams bzw. seiner Nachkommen. Es ist Gottes Verpflichtung von seiner Seite, auf jeden Fall. Das ist die Seite der Gnade, die finden wir zuerst jetzt da im Gesetz. Und später, Israel kam ja war Fremdling in Ägypten, genauso wie es vorausgesagt war hier in Vers 13. Dann hat Gott sie herausgeführt, um das Land zu erobern. Aber zunächst hat er sie am Sinai mit einem neuen Bund verpflichtet. Der Bund am Sinai, 2. Mose 19 und folgende. Und der war, wie vielseitig?
Zweiseitig.
Der war zweiseitig. Da hat das Volk sich verpflichten müssen. Und zwar haben sie das getan dreimal. Schlagen das auf. 2. Mose 19, Vers 8. 7 und 8. Wer liest?
Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die Jehova ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach: Alles, was Jehova geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte die Worte des Volkes zu Jehova zurück.
Also, sie haben sich verpflichtet, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kapitel 24, Verse 3 und 7 haben sie es noch zweimal gesagt. Und jetzt unter Gesetz wird die Situation mit dem Landbesitz an eine Bedingung geknüpft. Schauen wir, man könnte viele Stellen bringen, aber wir lesen 5. Mose 28. Vers 1.
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, seines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird Jehova, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen.
Dann wird erklärt, ja, das reicht schon. Diese Segnungen werden beschrieben bis Vers 14. Und wir sehen deutlich, wenn du gehorchst. Das ist also eine Bedingung. Jetzt ab Vers 15 heißt es.
Gehorchst du aber nicht.
Wie?
Gehorchst du aber nicht, dann.
Jawohl, lesen Sie Vers 15.
Gehorchst du aber der Stimme deines Herrn nicht, befolgst du nicht die Ordnungen und Satzungen, die ich dir heute gebiete, dann werden euch auch über dich all die Flüche kommen und dich sicherlich treffen.
Jawohl, und dann lesen wir einen Fluch in Vers 36.
Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volke führen, das dir und deinen Vätern bisher unbekannt gewesen ist.
Jawohl. Da haben wir Wegführung zu einer anderen Nation. Verlust des Landes. Und Vers 64.
Der Herr wird dich unter alle Völker von einem Ende der Erde zum anderen zerstreuen. Du wirst dort fremden Göttern aus Holz und Stein dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt sind.
Noch Vers 65.
Unter den Völkern wirst du nicht zur Ruhe kommen. Es wird keine bleibende Stätte geben für deinen Fuß. Der Herr, dein Gott, wird dir da selbst ein zitterndes Herz, verschmachtende Augen und eine betrübte Seele geben.
Jawohl.
Dein Leben wird in ständiger Ungewissheit stehen.
Also, da haben wir Zerstreuung unter alle Völker. Wir haben also gesehen, unter Josua wird das Land erobert, aber am Ende von 2. Könige verlieren sie es und der Fluch aus 5. Mose 28, Vers 36 geht in Erfüllung. Sie werden nach Babylon gebracht, zu Nebukadnezar, zu einer Nation, eben zu einer anderen Nation weggeführt. Du und dein König. Damals waren sie ein Königtum. Dann finden wir aber nach diesen Jahren der Gefangenschaft eine Rückkehr aus Babylon. Das wird dann beschrieben im Buch Esra und Nehemia. Eine Rückkehr, aber die führt nur, das ist nur einige Jahrhunderte, bis der Messias kommt und von der Masse verworfen wird. Und dann kommt im Jahr 70 die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung unter alle Völker. Das Land wird wieder verloren für fast 2000 Jahre. Aber Abrahams, die Zusage an Abraham, die bleibt. Und das beschreiben uns die prophetischen Bücher, die zeigen, dass Gott in seiner Güte und nur aufgrund von Güte und Gnade wird er diesem Volk das Land wiedergeben. Wir gehen zu Hesekiel. Diese Dinge sind sehr wichtig, damit wir das Buch Josua nicht nur einfach so isoliert für sich betrachten, sondern sehen, was die Bedeutung ist in der gesamten Heilsgeschichte. Wir finden die Wiederherstellung Israels in der Endzeit in Hesekiel 33 und folgende. Und da lesen wir etwas draus. Ich schlage vor, lesen wir Kapitel 36. Mal Vers 8.
Die
Ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen.
Jawohl, hier werden die Berge Israels angesprochen. Das ist ein Schlüsselwort in Hesekiel, das kommt dauernd wieder, die Berge Israels. Wo sind die Berge Israels? Wer die Geografie gut kennt.
Wahrscheinlich Hebron dürfte einer der Berge Israels sein.
Jawohl, aber die Berge Israels, wie verlaufen die? Dann ganz einfach.
In Jerusalem herum.
Wesentlich ist es, Jerusalem gehört dazu. Aber die ganze Bergkette ist von Norden nach Süden, nämlich durch die ganze Westbank hindurch. Die Westbank ist Norden Samaria, Süden Judäa. Das sind die Berge Israels. Also speziell wieder im besetzten Gebiet. Hier werden diese, gerade wie das umstrittenste des Landes, wird hier angesprochen. Ihr Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen. Denn sie sind nahe, daran zu kommen. Und Vers 10.
Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren, und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt machen, wie in euren Vorzeiten, und werde euch wohltun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin.
Und?
Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch wandeln lassen, und sie werden dich besitzen, und du wirst ihnen zum Erbteil sein. Und du wirst sie hinfort nicht mehr der Kinder berauben.
Jawohl. Also ausgerechnet, ganz speziell das umstrittene Gebiet, wird hier erwähnt als das als Heimatland für das Volk Israel. Das ist das Kernland Israels, haben wir gesehen. Auch dort kam Abraham zunächst hin, nach Sichem. Und Gott sagt, ihr werdet es dann am Ende noch besser haben als am Anfang. Das ist ganz wichtig, wenn wir sehen, wie in Josua, wie das Volk gesegnet wird von Gott bei den ersten Eroberungen, aber das Ende wird viel großartiger sein. Und worauf ich hinaus will, das kommt jetzt ab Vers 21. Gott sagt von ihnen, er hätte sie wegen ihrer Sünde versprengt unter die Nationen. Vers 19. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut. Das ist der Fluch von 5. Mose 28, Vers 64. Und jetzt sagt Gott, Vers 21. Liest jemand?
Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, weil das Volk Israel ihn unter die Heidenvölker überall, wohin sie kamen, in Unehre brachte. Darum sage ich dem Hause Israel, so hat Gott, der Herr, gesprochen, nicht um euren Willen, Haus Israel, greife ich ein, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den heiligen Heidenvölkern überall entweiht habt, wohin ihr gekommen seid.
Noch weiter.
Ich werde meinen großen Namen wieder zu Ehre bringen, den ihr unter den Heiden entweiht habt. Die Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. So spricht Gott, der Herr. Wenn ich mich an euch als heilig erweise vor ihren Augen, so will ich euch aus den Heidenvölkern herausholen, in allen Landen sammeln und euch heimbringen in euer Land.
Ja. Jetzt wählen wir aber, was ist der Grund?
Die Ehre Gottes.
Die Ehre Gottes. Es geht um Gott. Es geht nicht, der Gott sagt nicht, weil ihr es verdient habt. Ich mache es um mein Willen. Und Gott sagt, ich werde euch aus allen Landen, aus allen Ländern holen und euch in euer Land bringen. Jetzt verläuft das aber in zwei Phasen. Denn Vers 25, was heißt es dann, wenn sie im Land sind?
Dann werde ich euch mit reinem Wasser besprengen, damit ihr rein werdet.
Und Vers 26.
Ich will euch von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich will das steinerne Herz aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres schenken und ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen leben und meine Weisungen beachten und ausführen. Dann sollt ihr in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein.
Jetzt wird der Kreis geschlossen. Also das Volk kehrt zurück ins Land in welchem Zustand?
Schlechten. Ja? Im unreinen Zustand.
Im unreinen Zustand. Das ist sehr wichtig, weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, all diese Rückkehr der Juden heute und Zionismus und so weiter, das ist alles menschliche Anstrengung, menschliches Werk. Und das geschieht ja im Unglauben und ohne den Glauben an den Messias, Jesus. Also das hat eigentlich mit der Prophetie nichts zu tun. Ja, wir sehen genau, sie kehren zurück in unreinem Zustand. Erst im Land wird einmal die Erneuerung kommen, vollständig. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Und dann wird Gott bewirken, dass sie fähig werden, nach dem Gesetz zu leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Also, sie werden zurückkommen ins Land im unreinen Zustand und Gott tut das alles um seiner Ehre willen. Und das Ganze hat auch eine Bedeutung für alle anderen Völker, denn wir haben gelesen, wenn sie zurückkommen, Vers 23 am Schluss, und die Nationen werden wissen oder erkennen, dass ich der Ewige bin, spricht der Herr, der Ewige. Das heißt also, diese ganze Rückkehr, das, was wir erleben heute, und die ganzen Auseinandersetzungen um das Land, das soll den Menschen in der Endzeit dazu dienen, den wahren Gott zu erkennen. Also wir sehen, wie von heilsgeschichtlich gewaltiger Bedeutung das alles ist. Also so sehen wir diese zwei Aspekte. Einerseits verheißt das Gesetz das Land auf der Grundlage der Gnade an Abraham. Und andererseits wird das Land abhängig gemacht eben von dem Einhalten des Gesetzes Mose. Und warum hat Gott das gemacht? Um der ganzen Welt zu demonstrieren, dass wir Menschen nicht fähig sind, aus uns heraus Gottes Anforderungen zu erfüllen. Und Gott kann uns keinen Segen geben, wenn es auf unsere Leistung ankommt. Aber wenn es um Gottes Ratschluss geht, um seine Ehre und um seine Gnade, dann ist Segen möglich. Aber eben nur auf der Grundlage der Gnade. Das ist sehr wichtig, diese beiden Aspekte zu sehen, wenn wir ans Buch Josua herangehen. Ist bis dahin eine Frage?
Ich würde gerne wissen, ist das dem Volk Israel, denen, die jetzt zurückgekommen sind, eigentlich bewusst, dass das so ist? Wird das verkündet oder?
Es ist so. Wenn drei Juden in einem Raum sind, dann gibt es fünf Meinungen. Also, man kann nicht sagen, wird das verkündet, wird das geglaubt. Also, es gibt so viele verschiedene Richtungen. Es gibt viele Atheisten, viele Agnostiker, die sagen, man kann nichts wissen. Und es gibt auch 20% Orthodoxe, also wirklich Religiöse. Und auch da gibt es alle Abgrenzungen bis zu den Ultraorthodoxen. Es gibt solche, die denken, das ist einfach unsere Leistung. Dann gibt es solche, die wissen ganz genau, das ist die Erfüllung der Prophetie. Viele wissen das. Und selbst wenn man in den Flughafen nach Ben-Gurion kommt, sieht man Bibelvers groß aufgehängt im Flughafen mit den prophetischen Verheißungen, dass Gott sie zurückbringt aus allen Ländern. Das wird natürlich ganz groß verkündet, aber nicht von allen geglaubt. Und dann gibt es selbst unter den Orthodoxen solche, die sagen, das mit dem Messias, das mit dem Staat Israel, das hat nichts zu tun, das ist das Menschenwerk. Ein Beispiel. Ein Christ, ein Journalist, ist in Israel gewesen, hat mit einem Rabbiner gesprochen, ein Ultraorthodoxer. Und dann hat er gesagt, ihm erzählt, ich bin schon 7 Jahre jetzt da im Land. Aber schauen Sie mal herum, all das ist nicht von Gott, das ist von den Menschen. Das Israel von heute. Israel, das wird erst das Wahre sein, wenn der Messias kommt. Und dann hat er begonnen, ihm zu erzählen. Und dann wird der Messias wieder auf dem Ölberg kommen. Und er wird dann nach Jerusalem kommen durch das goldene Tor und hat ihm alles so gezeigt. Aber das wird eine Zeit sein, wo die Völker aus aller Welt kommen. Und sie werden Jerusalem belagern und in höchste Not bringen und dann wird der Messias kommen und sie befreien. Aber eben, das ist unsere Hoffnung. Aber Sie als Christ, Sie glauben ja, Sie glauben alle diese Dinge nicht. drin gesagt. Ja, das ist so seine Vorstellung, wie das. Und leider ist es ja bei den Christen, bei vielen wahr, dass sie ja glauben, dass Prophetie, das gibt es ja alles nicht, und Israel hat nichts mehr zu bedeuten im Heilsplan. Die Kirche hat ja schließlich alles geerbt. Das ist die katholische Lehre. Die Kirche hat alles geerbt, all den Segen von Israel und den Fluch, den lassen sie geflissentlich aus.
Der trifft dann Israel.
Ja, den nicht. Ja.
Darf ich da auch noch was fragen? Bei diesem Bundesschluss, ja, da heißt es, und siehe, Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihn. Könnte man hier einen Angriff der Finsternis sehen, die immer dann aktiv wird, wenn es ums Land geht, wie wir das ja heute eigentlich auch sehen?
Ja, natürlich, dieser Schrecken im Schlaf und diese dichte, ja, Finsternis, die Abraham erlebt, zeigt eben, dass viel Not über das Volk, über die Nachkommenschaft Abrahams kommen wird. Dass aber eben Gottes Zusage trotz all diesem Schrecken, trotz all dieser dichten Finsternis in Erfüllung gehen muss. Ja, all das hat natürlich seine tiefe Bedeutung. Und Gott hat ihm ja gerade in Vers 13 angekündigt, diese Not, die Israel erleben wird in Ägypten. Aber das war ja nur der Anfangspunkt bis heute von Not und Leid. Und so heißt es ja schließlich auch in Psalm 129: Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend auf, sage doch Israel. Das ist das Erlebnis dieses Volkes durch alle Zeitalter hindurch bis heute. Aber Gottes Verheißung fällt nicht zu Boden, denn er hat dafür die Verpflichtung gemacht. Gott allein ist zwischendurch gegangen und der Herr Jesus hat das erlebt, was diese geschlachteten Tiere bedeuten. Er, der Gott Israels, ist Mensch geworden und hat am Kreuz die Konsequenzen getragen, die Israel nicht tragen konnte. Und aufgrund des Opfers des Herrn Jesus darum wird das einmal alles in Erfüllung gehen können. Diese Tiere sind schlussendlich wirklich Opfertiere dort. Aber noch interessant, was kam auf diese Opfertiere los?
Geier
von oben. Und was macht der Abraham, der Vater der Gläubigen?
Der scheucht sofort.
Jawohl, und das ist auch unsere Aufgabe, wenn diese Geier der modernen Theologie das Opfer Christi angreifen wollen. Dann ist Abraham, der Vater der Gläubigen, unser Vorbild. Diese Geier müssen wir vertreiben. Gut, noch weitere Fragen?
Was ist die Bedeutung, dass die Vögel nicht zerteilt wurden?
Zu klein sind wahrscheinlich.
Ja, das ist immer das Problem. Auch bei den Opfertieren später im Gesetz werden die Vögel nicht gleich geschlachtet wie die anderen Tiere, wie die Säugetiere.
Vers 10 steht das.
Ja. Das hängt zusammen mit dass es schwieriger ist für die Vögel, aber sie werden doch auch getötet. Oder es geht ja um Tauben. Und auch unter dem Gesetz werden die Tauben, die werden ja nicht geschächtet. Auch die tötet man anders, aber sie müssen sterben und sind damit eben auch ein Hinweis auf Golgatha. Als Grundlage des Segens, den Gott den Menschen geben möchte. Und so können wir zum Buch Josua sagen, Gott gibt also hier die erste Gnade dem Volk, um das Land zu erobern. Und dann sollten sie das in Treue und in Einhaltung des Gesetzes behalten. Und das können sie nicht. Da verlieren sie es wieder. Aber was Gott nun im Buch Josua dem Volk schenkt und all den Sieg, den er dem Volk gibt, das kann uns eine Verdeutlichung sein der neutestamentlichen Wahrheit, dass uns durch die Gnade alles geschenkt worden ist. Wo steht das? Alles geschenkt. Nein. Alles geschenkt. Das ist ja toll. Da muss man unbedingt wissen, wo es steht. Was?
2.
Petrus 1. Wir müssen doch unsere Aktien kennen. Alles geschenkt. Zweite Petrus 1, Vers 3. Lies, Bruno.
dass eine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zur Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat.
Ja, da haben wir es zweimal. Alles geschenkt hat und durch diese größten Verheißungen hat er uns eben und er hat uns die größten Verheißungen geschenkt.
Einmal, Roshi, in Vers 1 kommt es auch schon mal, dass wir den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben.
Ja, dort empfangen und dann eben, was mich besonders eben beeindruckt, dieses alles geschenkt und die größten Verheißungen geschenkt. Ich habe in meiner Bibel bei Josua das quasi als Titel gesetzt. Alles geschenkt. Und wer führt das Volk in das Land hinein? Im Buch Josua? Wie?
Josua selbst.
Also jetzt als Führer des Volkes, Josua. Oder was wollten Sie sagen?
Ich dachte, die drei Stämme, die eigentlich auf dem gleichen Ufer, wie sie jetzt sind, bleiben sollen, nur mitgehen und zurückkommen.
Die helfen mit, die müssen ihren Brüdern helfen. So. Aber das, damit das zwölfstämmige Volk über den Jordan geht und das Land erobert. So. Aber unter der Führung von Josua, nicht Mose. Denn damit beginnt ja das Buch Josua. Es geschah nach dem Tode Moses. Moses ist tot. Moses vertritt das Gesetz Mose. Und er führt das Volk nicht ins Land hinein. Josua macht es. In den späteren, in der Übersetzung, in der ältesten griechischen Übersetzung, die es gibt vom Alten Testament, in der Septuaginta, weiß jemand, wie der Name Josua dort wiedergegeben ist?
Sein hebräischer Name?
Sein hebräischer Name Jehoshua wird in der griechischen Übersetzung wie wiedergegeben?
Jesus.
Jesus. Jesus ist die griechische Aussprache von Jehoshua. Es gibt noch eine Kurzform von Jehoshua. In Nehemia 8 wird Josua genannt Jeshua. Das ist die Form in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Die Kurzform. Jehoshua, Jeshua, das gibt griechisch Jesus.
Und der hebräische Name von Josua ist Jesus. Der hebräische Name.
Ja? Also hebräisch Jehoshua spricht man aus. Und die Kurzform davon ist Jeshua. Und im Griechischen ist das wiedergegeben mit Jesus. Es gibt eben, auf Griechisch gibt es kein Sch-Laut. Darum wird das mit einem S umschrieben, ein bisschen abgeändert. Es ist so wie auf Französisch sagt man nicht Hans, man sagt Jean. Das ist der gleiche Name. Man sagt nicht, was noch für ein Beispiel? Man sagt nicht, Petrus nennt man Pierre. Gut, das ist eine Übersetzung, aber ein bisschen besseres Beispiel. Ja, man sagt nicht Benjamin, man sagt Benjamin. Ja? Aber es ist der gleiche Name, es ist nur französisch ausgesprochen. Und so ist Jesus nicht eine Übersetzung, es ist nur die griechische Aussprache von Jehoshua oder Yeshua. Auf Hebräisch heute, wie sagt man Jesus?
Yeshua.
Also wenn man betet, Adonenu Yeshua HaMashiach. Unser Herr Jesus Christus. Yeshua.
Wie? Was heißt Jehoshua auf Deutsch?
Jeho heißt der Ewige, ist eine Kurzform von Yahweh. Und Shua, Heil, Rettung. Der Ewige ist Rettung oder Heil. Und jetzt gehen wir gleich in die Pause, aber dieser Punkt wollte ich noch erreichen. Diesen Punkt, dass Mose, der Gesetzgeber, der Vertreter des Gesetzes, kann das Volk nicht in den Segen hineinführen, das tut Jesus. Also schon da haben wir den Hinweis ganz deutlich auf die Gnade, die in Christus kommen sollte. Josua, Jesus ist es, der das Volk hineinführt in das verheißene Land und dem Volk, dem erlösten Volk, das den Segen schenkt im Land.
Roger, ich habe da, irgendwo fällt mir da was auf in Vers 6, 7, 8 und 9.
Ja.
Da könnte man sagen, wenn Gott diesen Josua selbst ermuntert, sei stark und mutig. Das könnte sagen, ja gut, wenn ich stark und mutig bin, dann bekomme ich auch diese geistlichen Kämpfe und diese Siege, die notwendig sind. Dann im 7. Vers, sehr stark und mutig, dass also das Gesetz hält, dass er nicht zur Rechte, zur Linke abweicht. Das könnte sagen, jetzt beginnt bei mir hier diese Übung und das ist sicher nur ein Teil der Wahrheit. In Vers 8, du sollst sinnen Tag und Nacht, dass du achtest auf alles, was ich geboten habe, und so wirst du Erfolg haben. Ja. In Vers 9, sei stark und mutig. Das könnte man sagen, so, jetzt ist natürlich Josua bestens gewappnet. Und was lesen wir im 2. Buch Mose 20? 2. Buch Mose 17, Vers 9, wie er zum Beispiel kämpft. Da gehorcht er einmal der Stimme Mose. Und dann scheint mir etwas wichtiger zu sein wie der Kampf überhaupt selbst. Wie er gegen Amalek nämlich streitet, war das Gebet von ausschlaggebender Bedeutung. Ich denke, dass wir, wenn wir kämpfen, und zwar geistliche Kämpfe austragen, dass das Gebet überhaupt neben dem Gehorsam das wichtigste Element ist für uns Christen.
Das zeigt eben, dass Josua in einer echten Glaubensbeziehung zu Gott stand. Und das ist das Geheimnis der Kraft.
Das heißt mit anderen Worten, wenn der Herr Jesus nicht sich eins macht mit dem, was wir tun, wenn wir nicht in Übereinstimmung mit seinen Gedanken handeln, dass wir zweifellos Niederlagen einstecken.
Ja, genau.
Positiv, wenn der Herr dahinter steht, dann ist der Sieg auch vorprogrammiert.
Ja. Gut, dann machen wir Pause jetzt bis 20 nach. Also was uns deutlich geworden ist, noch vor der Pause, ist der enge Zusammenhang zwischen Josua und Jesus. Übrigens im Neuen Testament, wenn über Josua gesprochen wird, dann steht auch dort der Name Jesus für Josua im Grundtext. Ich gebe nur schnell die Stelle an. Josua wird erwähnt, zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 8 wird von Josua gesprochen und in der alten Elberfelder hat es dann die Fußnote griechisch Jesus. So schreibt man Josua auf Griechisch. Was, Jesus.
Was steht da im Hebräerbrief im griechischen Urtext?
Eben Jesus für Josua.
Ja, so heißt es doch im ganzen Neuen Testament überall. Steht doch im Urtext überall Jesus.
Aber für Josua steht Jesus. Hebräer 4, Vers 8 spricht von Josua. Über das, wie er das Volk ins Land geführt hat. Aber die hebräische Schreibweise von Josua, auch an dieser Stelle, ist dann eben in Griechisch Jesus. So im Grundtext. Also das macht uns die Bedeutung sehr deutlich. Jetzt müssen wir noch darüber nachdenken, über den Übergang zwischen dem letzten Kapitel des Gesetzes, 5. Mose 34, und Josua 1. Denn im letzten Kapitel haben wir was? Mose, der Gesetzgeber, darf vom Berg Nebo, der noch jenseits des Jordans ist, darf er das Land betrachten. Liest jemand mal die Verse 1 bis 8? 5. Mose 34.
Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisgah, der Jericho gegenüber liegt. Und Jehova ließ ihn das ganze Land sehen, das Gilead bis dann, und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meere. Und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt bis Zoar. Und Jehova sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose, der Knecht Jehovas, starb daselbst im Lande Moab, nach dem Worte Jehovas. Und er begrub ihn im Tale, im Lande Moab, mit Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in der Ebene, die den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Es wurden die Tage des Weinens der Trauer um Mose vollendet.
Noch Vers 9.
Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geiste der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihn und taten, so wie Jehova dem Mose geboten hatte.
Danke. Also, das ist ganz bemerkenswert. Mose also sieht das verheißene Land, sieht den Segen Israels, aber er darf das Volk nicht hineinführen. Und dann wird das, zeigt uns schon symbolisch, dass das Gesetz, das, wenn es geht um Einhalten der Forderungen Gottes, um die Leistung des Menschen, das kann uns nie in den Segen Gottes bringen. Darum, Mose stirbt vorher. Das Gesetz kann nichts zur Vollendung bringen. Das steht so im Neuen Testament. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Ich gebe nur den Vers an für diejenigen, die gerne Notizen machen. Hebräer 7, Vers 18 und 19. Weiter ist auffällig, vom Berg Nebo hat man einen wunderbaren Ausblick bis nach Galiläa hinauf. Mose sieht das Land, Mose sieht den Segen Gottes, aber er führt nicht hinein. Und so weist bereits das Gesetz Mose auf den Herrn Jesus hin, auf seine Leiden und auf seine Königsherrschaft. Das wird im Gesetz gesehen, aber das Gesetz konnte den Menschen nicht ewiges Leben bringen. Einfach aus dem Grund, weil niemand das Gesetz einhalten kann. Das Gesetz Mose hat zwar verheißen in 3. Mose 18, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Wer das Gesetz einhält 100%, stirbt nie. Lebt ewig. Aber das war nicht möglich. Alle sind gestorben, auch die größten Rabbiner sind gestorben. Das heißt, das Gesetz kann eben nichts zur Vollendung bringen. Aber das Gesetz weist schon hin auf die Erlösung und den Segen durch den Erlöser. Denken wir zum Beispiel an die Stiftshütte mit all der Symbolik, dort wie das ganze Werk Christi und die Auswirkungen des Opfers Christi, das wird alles dort schon symbolisch vorgestellt. Mose sieht es, aber er führt nicht hinein. Und weiter ist auch interessant, Vers 7 und 8, er selber ist in seiner Sehkraft nicht schwach geworden. Und auch seine Kraft ist nicht geschwunden. Das Gesetz selber ist gut, kraftvoll, es ist 100% Gottes Wort. So heißt es in Römer 7, das Gesetz ist, drei Qualitäten werden dort genannt. Römer 7, Vers 12. Vier Qualitäten. Wer liest?
Das Gesetz an sich ist heilig und das einzelne Gebot ist auch heilig, gerecht und gut.
Ja, heilig, gerecht und gut, drei Qualitäten. Und Vers 14.
A. Vers 14, wir wissen also, dass das Gesetz geistlich ist,
ja.
Ich aber bin fleischlich.
Und da haben wir, das Gesetz ist heilig, gerecht, gut und geistlich. Mose, seine Kraft hat nicht abgenommen, seine Sehkraft hat nicht abgenommen und dennoch, er kann nicht hineinführen.
Wird diese Frage nicht bereits vorher ihm bereits angekündigt wegen irgendeines eines Fehlers?
Gehorsams, ja.
Weil er nämlich zweimal gegen den Stein klopft.
Er hätte mit dem Felsen sprechen sollen und er hat den Felsen geschlagen.
Richtig.
Ja, 4. Mose 20.
Und da
das war der eigentliche Anlass, dass Gott ihm den Eintritt ins Land verboten hat. Aber wir sehen in der Tatsache, dass er nicht hineinführt, auch eine weitere Bedeutung, eben diese heilsgeschichtliche Bedeutung, das Gesetz kann nicht den Menschen in den Segen bringen. Auf der Grundlage von Leistung gibt es nichts. Aber was wir auch noch sehen ist, Mose legt Josua die Hände auf. Was bedeutet Handauflegung?
Segnung. Segnung oder Geist auf ihn legen.
Ja.
Übertragung.
Sich, ja, und sich identifizieren auch, oder?
Das Testament.
Identifizierung, das ist der Punkt.
Machen,
ja, ja. Übertragung, ja. Es ist ja so, Handauflegung wurde in Israel auch bei den Opfern immer so praktiziert. Nicht nur einfach die Hände so auflegen auf das Opfertier, sondern, weiß jemand wie? Die Smicha, die Handauflegung, da drückt man ganz massiv auf den Kopf des Opfertieres. Also mit voller Kraft wird gedrückt. Gewissermaßen wird das ganze eigene Gewicht wird übertragen auf das Tier. Das ist der Punkt bei der Handauflegung. Also Handauflegung bedeutet, Mose gibt eigentlich seine ganze Wichtigkeit, sein ganzes Gewicht gibt der Josua ab. Und so verstehen wir noch besser, warum das eben Identifizierung bedeutet, Handauflegung. Es wird das Gewicht der einen Person wird auf die andere übergeben. Beim Opfer, der Schuldige drückt auf das reine Opfertier und gibt ihm gewissermaßen die ganze Schuld. Das ganze Gewicht der Schuld ab auf das Opfertier.
Aber bei Segnung zum Beispiel Isaak, Esau anstatt von Jakob, geht, heißt das auch mit Druck, diese Segnung? Ist da doch auch... Oder?
Ja, ich meine, auch dort hat das Handauflegen die gleiche Bedeutung. Er gibt gewissermaßen den Segen, den er bekommen hat, von dem Gott Abrahams und Isaaks, den gibt er weiter auf Jakob. Ja, also Jakob hat ja den Segen zuerst bekommen, für Esau hat er dann nicht mehr den eigentlichen Segen. Ja. Sein Segen
aber
ist ja.
Nicht mit Druck. Das war also
das wird. Ich sage das mit dem Druck, das wurde so praktiziert in der Zeit des Zweiten Tempels und den Opfern in Israel. Und aber das zeigt, das hat natürlich auch seinen Ursprung, wie man es in Israel verstanden hat, eben das Übertragen des eigenen Gewichts auf...
Auch Paulus an Timotheus zum Beispiel, oder?
Ja, das heißt eben, dass er ihn gewissermaßen mit seinem Gewicht und seiner bestätigt hat. Ja, ihm quasi seine apostolische Autorität als Stempel gegeben hat auf seinen Dienst.
Aber dass es mit Druck geschehen ist, das steht nicht in der Bibel, das
nein,
sagt man wohl
nein.
aus den Schriften.
Ja, aber das wurde so praktiziert und das zeigt uns eben auch, wie man im Volk Israel selber das verstanden hat. Also hier haben wir auch, Mose legt die Hände auf Josua, das heißt, zwischen den beiden ist volle Übereinstimmung. Und das weist uns hin auf Johannes, der Herr spricht mit den Führern, den großen Lehrern Israels und erklärt ihnen Johannes 5, Vers 39. Also eine Auseinandersetzung im Tempel mit den großen Leuten Israels.
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr Leben habt.
Und dann erklärt er in Vers 46,
denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Sehen wir die Übereinstimmung? Mose und Josua. Mose und Jesus. Moses hat von mir geschrieben. Und wenn man Moses glaubt, dem Gesetz Mose glaubt, dann muss man zwingendermaßen auch an den Messias Jesus glauben. Er hat von mir geschrieben. Und wenn man seinen Schriften, den fünf Büchern Mose, nicht glaubt, dann kann man auch den Worten Jesu nicht glauben. So eng ist die Beziehung zwischen Gesetz und dem Erlöser. Also diese Übereinstimmung wird da gezeigt. Und so sehen wir, wie also der Herr Jesus hineinführt. Wir können noch eine Stelle lesen aus Johannes 1, wo diese Gegenüberstellung Josua Jesus auch gemacht wird. Johannes 1, Vers
17.
Jawohl. Oder liest doch schon Vers 16 dazu.
Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Jawohl, da haben wir es. Das Gesetz, das war das Erste, und dann kam die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade und Gnade. Das ist nicht aus dem Gesetz gekommen. Mose konnte nicht hineinführen. Es ist durch den Herrn Jesus gekommen. Josua musste das Volk hineinführen. Bis dahin noch eine Frage.
Ja, ich wollte fragen, ob, wenn es da heißt, dass Mose von Jesus geschrieben hat, ob da nur diese eine Stelle gemeint ist, 1. Mose 3, wo es da heißt, dass
der Samen des Weibes wird dir den Kopf zertreten.
Ja, genau. Ja. Oder ob es da noch mehrere Anhaltspunkte
gibt. Ja, viel mehr.
Ja, einen Mann unter euren Brüdern wird euch erwecken, auf den sollt ihr hören.
Ja, den verheißenen Propheten aus 5. Mose 18, Vers 15. Dann der Stern aus Jakob, 4. Mose 24, Vers 13. Dann all die Stellen an Abraham, die wir schon auch gelesen haben. Deinem Samen werde ich dieses Land geben. Und Paulus erklärt in Galater 3, es steht nicht deinen Samen als in der Mehrzahl, sondern von in deinem Samen, und Paulus erklärt Galater 3, welcher ist Christus. Also alle diese Verheißungen an den Samen Abrahams, die werden dann auch eben mehrmals gegeben, ich habe einige davon gelesen, dann auch an Isaak wird immer wieder die Verheißung gegeben im Blick auf seinen Samen, an Jakob ebenfalls. Das sind alles messianische Verheißungen. Und dann 1. Mose 49, Vers 10, dass das Zepter von Juda nicht weichen wird, bis das Schilo kommt. Und so könnte man weiterfahren. Alle diese direkten Hinweise, und dann gibt es noch die symbolischen Hinweise, nämlich mit den ganzen Opfern und dem Bau des transportablen Tempels, der Stiftshütte selbst. Und das sind nicht irgendwie Dinge, die dann im Nachhinein so interpretiert werden, dass man so interpretieren könnte. Paulus sagt in seiner Rede, das haben wir ja gesehen, wo wir Apostelgeschichte 27 durchgenommen haben, an Agrippa sagt er, Moses hat geschrieben, dass der Christus leiden sollte und dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Wo steht das? Wo hat das Mose gesagt?
Mit dem Stab, mit dem
Menorah.
Nein, Menorah. Im siebenarmigen Leuchter. Der Leuchter wurde aus getriebener Arbeit hergestellt. Das Gold wurde geschlagen mit Hämmern. Der Christus sollte leiden. Christus heißt der Gesalbte, der mit Öl gesalbte. Der Leuchter hatte 7 Öllampen. Dass der Christus leiden sollte und als erster durch Totenauferstehung, es waren 22 Mandelblüten angebracht. Die Mandelblüten sind die ersten Blumen in Israel, die nach dem Winter, Ende Januar, Anfang Februar, mit ihren weißen Blüten das Herannahen des neuen Lebens des Frühlings verkündigen. Also als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, das siebenfache Licht. Und Paulus sagt nicht, das könnte man so interpretieren, sondern sagt, Moses hat gesagt. Also auch die Symbolik in Gesetz Mose, die spricht eine deutliche Sprache. Also wir haben beides. Gut.
Noch eine Frage bitte. Sagt das nur der Paulus im Galaterbrief, dass Samen in der Einzahl steht, oder steht das im Hebräischen tatsächlich überall in der Einzahl?
Ja, das ist Einzahl.
Gut.
Und wir sehen eben, wie Paulus sogar unterscheidet. Bei einem einzelnen Wort ist es Einzahl, ist es Mehrzahl, oder? Und eine Bedeutung dann für die Auslegung. Das zeigt uns also, dass es nicht Wortklauberei ist, wenn man die Bibel genau liest. Und sich überlegt, ist es nun Einzahl oder ist es Mehrzahl? Das gehört zu einer exakten Bibelauslegung, dass man eben schaut, was jetzt da steht. Oder welche Zeitform ist es? Das ist alles von Bedeutung. Noch etwas? Noch so in Klammern. Mose und Jesus haben beide ein Wunder vollbracht mit Wasser. Was hat Mose gemacht aus Wasser?
die Felsen.
Ach so. Aus Wasser hat er Blut gemacht. In Ägypten. Man konnte es nicht mehr trinken. Und der Herr Jesus hat aus Wasser
Wein
gemacht. So guten Wein, wie man sich es kaum vorstellen konnte. Und Wein ist in der Bibel ein Bild der Freude und der Gemeinschaft. Wein trinken sollte man nicht allein. Ja? Allein! Gut, also ich überlasse. Aber es ist ein sozialer Anlass, ja? Das will ich sagen damit. Wesentlich ein sozialer Anlass. Ja, gut. Gemeinschaft und gemeinsame Freude, das wird durch das Symbol des Weines ausgedrückt. Und so hat das Gesetz Mose konnte nichts anderes bringen als Fluch auf uns Menschen, weil niemand das Gesetz einhalten kann. Aber der Herr Jesus ist gekommen und er hat den Menschen Gemeinschaft und Freude bringen können. Interessant, dass dieses Wunder gerade in Johannes 2 kommt, nach dem Vers, also Johannes 1, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, jetzt gehen wir zum Buch Josua und sehen, Gott gibt dem Josua den Auftrag, über den Jordan zu gehen mit dem Volk, um das Land einzunehmen. Wir haben in Vers 3 die Verheißung, kann das nochmals jemand lesen?
Gebe euch jede Stätte, die euer Fuß betritt, wie ich es Mose verheißen habe. Euer Gebiet soll reichen von der Wüste und dem Libanon bis hin zum großen Euphratstrom, das ganze Land der Hittiter bis zum großen Meer im Westen. Niemand wird, solange du lebst, vor dir bestehen können. Ich will mit dir sein, wie ich mit Mose gewesen bin.
Jawohl. Also, Gott sagt, dass er dieses Land gibt. Und zwar, er sagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird. Gott hat also prinzipiell schon das Land dem Volk zugesagt. Aber jetzt sagt er, ganz konkret sieht das so aus, wenn ihr jetzt ins Land geht und jeden Ort, den ihr quasi besetzt mit eurem Fuß, den gebe ich. Und da finden wir eine wunderbare Parallele zum Neuen Testament. Wir haben gelesen, 2. Petrus 1, Vers 3, alles geschenkt. Also jeder erlöste Mensch hat von Gott alles geschenkt bekommen. Den ganzen Segen, der aus dem Werk Christi auf Golgatha entstanden ist. So schreibt Paulus, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo. Und kann fast nicht mehr aufhören. Der Satz geht dann weiter bis Vers 14. Ein Satz im Grundtext. Mit jeder geistlichen Segnung. Das ist der ganze Reichtum der Erlösung. Aber wie sieht das nun praktisch aus? Ein Mensch kommt zur Bekehrung und keiner ist sich bewusst über diesen Reichtum. Und wir alle sind es auch heute noch nicht wirklich bewusst, was dieser Reichtum der Erlösung alles umfasst. Aber es ist so, ab der Bekehrung, Schritt für Schritt, werden einem Dinge groß, bewusst, was eigentlich Folgen und Ergebnisse sind der Erlösung durch Christus. Also, man macht gewissermaßen eine Eroberung davon, Fußtritt um Fußtritt. Und das ist ganz wichtig, dass man sieht, einerseits, theoretisch kann man sagen, alle Christen sind überaus reich. Aber es ist eine ganz andere Sache, ob wir uns dieses Reichtums wirklich bewusst sind und ob das eine Bedeutung hat in unserem alltäglichen Leben. Das ist der Punkt. Und so sind wir eigentlich auch aufgerufen, Fortschritte zu machen geistlich und diese Dinge uns wirklich anzueignen, dass wir wirklich darauf stehen. Und sonst sind wir so wie diese Witwe aus Holland, die bekam von ihrem Sohn immer so Bildchen zugeschickt, war eine ganz arme Witwe. Und dann haben einmal einige Brüder mit ihr gesprochen und haben gesagt, unterstützt dich eigentlich dein Sohn aus Amerika nicht? Sie sagte, nein. Er schickt, ja, wollten sie wissen, wie der Kontakt ist. Ja, er schickt mir immer so Bildchen. Und da gingen sie mal hin und schaut, wollten die Bildchen sehen, das waren alles Dollarnoten. Ja gut, sie hat die aufgehängt in ihrer Wohnung. Aber sie war sich nicht bewusst des Besitzes, den sie hatte. Und so sind viele Christen Witwen, die dauernd kleine Bildchen bekommen, aber nicht wissen, dass sie eigentlich alles von Gott geschenkt bekommen haben. Der Reichtum in Christus. Und das muss uns bewusst werden. Das müssen wir uns aneignen, damit es wirklich Teil und Realität ist in unserem Leben. Sonst ist es nur reine Theorie. Eben reine Bildchen. Man kann so beschaulich kann man sprechen über geistliche Segen in den himmlischen Orten. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir uns nicht bewusst sind, was das bedeutet für uns und für unser geistliches Leben und für die Beziehung zu dem Vater und zu dem Sohn und zu unseren Geschwistern. Also darum ganz wichtig, Gott sagt, ich habe zwar euch dieses Land gegeben, ich habe es versprochen an Abraham, das haben wir gelesen, 5. Mose 34, Vers 4. Das ist das Land, welches ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Und jetzt sagt Gott, jetzt gebe ich es euch, aber Schritt um Schritt. Was nützt das denn den Israeli heute, wenn sie sich sagen, Jericho gehört uns? Eigentlich gehört es uns. Aber wenn sie dort Ferien machen wollen, geht ja nicht, oder? Oder in Nablus. Das sind all die Städte, die man meiden muss. Eigentlich gehört es uns, aber. Ja, das ist die Situation. Von einem Christen, der sagt, eigentlich das alles und das alles, das gehört zum Glauben. Aber hat keinen Bezug zum eigenen Leben. Und das ist nun wichtig. Das braucht die Aktivität, der Einsatz, die geistliche Energie ist nun hier gefragt. Und schauen wir mal, in Josua gibt es einen Kampf zu kämpfen. Denn da gibt es Feinde, die wollen nicht, dass dieses Volk Anspruch erhebt auf das Land. Das ist genau gleich wie heute. Auch jetzt kommen sie, aber es gibt Feinde, die sagen nein. Das gehört nicht euch. Und sie geben sogar zum Teil wieder Land zurück. Dann holen sie sich's wieder, gehen sie es wieder ab. So ist es gegangen in den vergangenen Jahrzehnten. Was denken wir, wie oft haben die schon den Gazastreifen erobert? Das war nicht einmal. Erobert, wird zurückgegeben, wieder erobert. Und jetzt haben sie es wieder so mal in die Autonomie abgegeben. Aber es geht darum, auch geistlich einen Kampf zu bestehen. Gerade im Epheserbrief wird davon gesprochen. Schlagen wir nochmals auf. Epheser 1, Vers 3. Liest uns das jemand? Wie geht es? Jemand, der gern liest, der soll es lesen.
Ja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Dörfern. In Christo, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesu Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in den Geliebten, in welchen wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade.
Ja, mal bis dahin. Also wir sehen, es geht hier um diesen Reichtum der Gnade Gottes. Es werden schon einige Dinge erzählt hier, die zu diesem Reichtum der Erlösung gehören. Ganz konkret mal ein Beispiel, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Was nützt das, theoretisch zu wissen, unsere Sünden sind vergeben, wenn wir dauernd irgendwie doch unsicher sind in unserer Beziehung zu Gott? Sind wir wirklich angenommen? Ist wirklich alles geordnet? Und dauernd in einer krankhaften Selbstprüfung leben? Es gibt eine gesunde Selbstprüfung. Ich rede jetzt von krankhafter Selbstprüfung. Was nützt das einem? Man muss das wirklich in Anspruch nehmen, darauf stehen, auf dieser herrlichen Wahrheit, dass das Blut Jesu Christi alles gut gemacht hat. Und wer das wirklich für sich so in Anspruch nimmt und damit lebt und darauf steht, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere ganze Lebenshaltung und auf unseren ganzen Alltag. Nur ein einfaches Beispiel. So können wir weiterfahren. Und jetzt die Feinde im gleichen Brief, Kapitel 6, Vers 10. Aber wir lesen mal nur bis Vers 12. Oder Vers 13, so.
Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes auf, dass ihr an den bösen Tagen zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget.
Also da wird ganz deutlich über einen Kampf gesprochen. Und es ist ja eigentümlich, wenn wir in Kapitel 1, Vers 3 gelesen haben von Segnungen in den himmlischen Örtern. Übrigens, himmlische Örter, das macht vielen sehr Mühe, dieser Ausdruck. Das ist eigentlich ein allgemeiner Ausdruck, um überhaupt den Himmel zu bezeichnen. Der Himmel mit all dem, was das beinhaltet. Das sind die himmlischen Örter. Und also alles, was und das bedeutet, alles, was irgendwie zusammenhängt mit dem Herrn Jesus Christus, der heute im Himmel auf dem Thron Gottes ist, als der, der die Erlösung vollendet hat. In ihm ist alles begründet, in dem Auferstandenen, der zu Rechten der Majestät im Himmel thront, über allem. Und nun sehen wir, jetzt gibt es aber auch hier geistliche Mächte, die kämpfen. Und die befinden sich da auch im Himmel. Und die haben ein Interesse, dass wir als Gläubige hier auf Erden mit all dem Reichtum der Erlösung nicht viel oder nichts anfangen können. Oder möglichst wenig. Das ist der Punkt. Und so gilt es also zu kämpfen. Die ganze Waffenrüstung wird dann im Folgenden beschrieben. Es ist also nicht so etwas Automatisches, wenn man als Christ wirklich ein glücklicher Christ ist und in einer glücklichen Beziehung zu Gott lebt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, was bedeutet das zum Beispiel, wir haben gelesen, Epheser 1, zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Ja, was bedeutet uns die Sohnschaft, wenn wir nicht wirklich ein ungetrübtes Verhältnis haben mit dem Vater? Dass wir am Abend beten könnten: Vater, ich danke dir, dass mein Verhältnis heute noch genau gleich ist wie gestern und vorgestern. Amen. Solche Beziehung, das ist Sohnschaft, wo wirklich die Beziehung auch erlebt wird mit dem Vater. Als etwas Glücklichmachendes, als etwas, dass wir wirklich auch erleben im Alltag. Und da sind diese geistlichen Mächte, die wollen uns daran hindern, dass das Glaube wirklich erlebt wird als Realität. Und da müssen wir kämpfen. Israel hat also, Gott hat gesagt, ich gebe euch all dieses Land. Und er hat es Abraham zugesagt, das ganze Land. Aber das ist nicht automatisch.
Ich habe mal eine zu dem ein glückliches christliches Leben führen. Ich glaube, dass ich als Mensch selber vorne, das, was ich vorne aufbaue, hinten wieder einreiße. Das heißt, mir praktisch von hinten immer wieder ein Bein stelle. Wenn ich eine Mutter habe, wo ich das Gefühl habe, die liebt mich, die akzeptiert mich, dann gehe ich doch, dann kann ich zweierlei tun, das immer wieder in Frage stellen, ohne Ende. Ah, wer weiß, und jetzt habe ich das und so. Oder ich kann einfach darauf bauen und sagen, ich verlasse mich darauf. Und erst wenn mir das Gegenüber das Gegenteil beweist, dann müsste ich nochmal darüber nachdenken. Das heißt, wenn ich also sage, Christus ist für mich gestorben und es ist alles vergeben, dann kann ich natürlich ewig zögern und sagen, ah, und ob das gerade und wer weiß, ob das dazu gehört. Oder sagen, er hat es gesagt, also ich verlasse mich drauf, bedingungslos. Ja. Es sei denn, Christus beweist, sagt mir irgendwo, du, das ist noch nicht in Ordnung. Dann kann ich immer noch hinkommen.
Ja, und da geht es darum, dass diese Sache gereinigt wird und er dann auf die Vergeben stört. Klar, das ist ein anderer Punkt.
Ich ewig suchen genau. Wie ein Wahnsinniger, ob nicht.
Ja,
ich denke,
ja.
Das ist auch die Sache des meines Herrn, zu sagen, du, da liegst du falsch, guck mal nach.
Ja, klar. Und es gibt, je nach Charakter und Veranlagung und seelische Struktur, ist der eine eher geneigt eben zu solchen Zweifeln und so. Aber da versuchen eben diese geistlichen Mächte der Bosheit einzuhacken. Und da gilt es eben zu kämpfen.
Ich entscheide darüber, ob sie können oder nicht.
Ja, wir haben zum Beispiel das Schwert des Geistes, Gottes Wort nach Epheser 6. Wir müssen uns auf das geschriebene Wort verlassen und es eben auch studieren, täglich lesen und uns eben all diese Reichtümer so praktisch zunutze machen. Es wird... Ja?
Ich habe unlängst in einem Traktat gelesen von einem orientalischen Scheich, der hatte also einen Bruder, und er hat ihm also jedes Jahr ihn eingeladen und gab ihm einen dicken Scheck mit Dollarnoten. Dieser Scheich war eigentlich etwas unglücklich, dass er seinen Bruder nur einmal im Jahr gesehen hat. Wenn das Jahr um war, war der Bruder wieder da und holte wieder den Scheck ab. Bis der Scheich dahinter kam, ich gebe ihm jetzt geteilt durch 12, also 12 Mal jeden Monat so einen Scheck, dann sehe ich ihn wenigstens 12 Mal oder im Jahr. Und tatsächlich, er kam dann auch 12 Mal im Jahr, aber irgendwo der Funke sprang nicht über von Herz zu Herz, bis er ihn dann wöchentlich geholt hat und schlussendlich täglich, also ganz in seine Gemeinschaft gebracht hat. Erst dann war eigentlich genau das Ziel erreicht, der Liebe, also die Liebe hat dann die Grundlage bekommen und nicht mehr der Scheck. Und ich denke, wir könnten vielleicht in denselben Fehler fallen, dass wir nach Segnungen uns ausstrecken, aber nicht nach dem, der diese Segnungen gibt.
Ja, die Beziehung, das ist das Wesentlichste im christlichen Leben. Und wenn die Beziehung zum Vater und zu dem Herrn Jesus Christus stimmt, dann kann alles Restliche richtig sich entwickeln. Und sehr gutes Beispiel. Und jetzt haben wir hier in Vers 4 die Umschreibung des Landes, aber sehr, sehr ungefähr. Von der Wüste, das ist ein Hinweis auf die Südgrenze, damit ist gemeint die Negev-Wüste. Dann wird der Libanon erwähnt, das ist in Bezug auf die nördliche Ausdehnung. Der große Strom, der Euphrat, im Blick auf die Ostgrenze und dann die Westgrenze, das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ist das Mittelmeer. Also sehr, sehr ungefähr. Jetzt möchte man fragen, ja, wo geht denn das genau da durch, im Osten die Grenze? Und so ist es auch, die Erlösung und der Reichtum der Erlösung ist völlig unüberschaubar für uns. Aber Gott gibt uns doch so einen Blick irgendwie auf die Weiten in alle Richtungen. Und das gilt es nun eben immer besser kennenzulernen. Und Gott macht Josua mutig, gibt Josua Mut, um eine kämpferische Gesinnung zu haben. Also als Christen sollten wir kämpferisch sein, im Blick auf eben diese Fortschritte im Glauben. Immer wieder wiederholt, sei stark und mutig, Vers 6. Vers 7, nur sei sehr stark und mutig. Und Vers 9 wieder, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Also nichts von Passivität im Glauben und Mystik und Beschaulichkeit, sondern Aktivität. Vorwärts gehen, Mut. Aber das Ganze ist eingebettet in Gottes Hinweis, dass die Bibel in unserem Leben einen ganz zentralen Platz einnehmen muss. Dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Die fünf Bücher Moses war damals die ganze Bibel für Josua. Und Gott sagt, lies darin, beschäftige dich damit Tag und Nacht und weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Also dieser zentrale Platz der Bibel in unserem Leben als Richtschnur für unser ganzes Leben, für alle Bereiche in unserem Leben, das ist der Ausgangspunkt für, können wir das so sagen, geistlichen Erfolg. Es geht ja hier nicht das Neue Testament macht uns keine Erfolgsversprechungen in allen möglichen Bereichen. Wenn jemand Misserfolg erlebt im Geschäft, ist das noch kein Beweis, dass sein geistliches Leben nicht stimmt. Aber es geht hier um Erfolg in unserem Glaubensleben, in unserer geistlichen Beziehung zu Gott. Und, ja?
Ja, diese Ermunterung von Seiten Gottes, sei stark, er sei sehr stark, sei stark und mutig, ist eigentlich etwas ganz, ganz Kostbares, aber auch etwas Schönes in Vers 18, wo er von seinen Brüdern dann ermutigt wird. Und zwar nochmals mit den Worten, nur sei stark und mutig. Also dreimal wird er davon Gott selbst ermuntert und in Vers 18 von seinen Brüdern. Ich denke, das ist für uns auch wichtig, dass wir einander Mut machen.
Das ist auch ein ganz zentraler Punkt hier im Buch Josua. Es ist nicht ein Einzelkampf, der hier geführt wird, sondern das Volk Gottes kämpft gemeinsam. Es ist schon erwähnt worden, dass ja die 2,5 Stämme, Vers 12, speziell erwähnt werden, dass die auch mitkämpfen müssen. Das 12-stämmige Volk soll zusammenkämpfen. Und das ist Gottes Plan, die Einheit des Volkes. Also, er zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht Solo-Christen sind, Einzelkämpfer, sondern die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes leben und erleben. Und wir brauchen, jeder braucht die Ermutigung des anderen. Genau das, was Reinhold eben gesagt hat in Vers 18. Wir müssen zusammenstehen, um diesen Kampf kämpfen zu können. Nächstes Mal, wenn wir weiterfahren, dann mit Kapitel 2, 3, 4 und so weiter, werden wir sehen, wie gekämpft wird. Es wird sehr viel Detailliertes beschrieben über die Kämpfe im Land. Die ganzen Kampfstrategien werden uns aufgezeigt. Es gibt übrigens ein Buch von zwei Militärexperten aus Israel über die Kriege in der Bibel. The Battles of the Bible heißt das Buch. Dickes Buch. Und diese Militärexperten, die nehmen die verschiedenen Kriege in der Bibel durch, aus der Perspektive von heutigen Militärspezialisten. Und die gehören ja zu den besten Spezialisten der ganzen Welt. Solche führende Leute der israelischen Armee. Und was stellen die fest? Es ist reiner Blödsinn, was liberale Theologen geschrieben haben. Das seien so erfundene Geschichten und so, die da ein weiser Schreiber an seinem Tisch aufgeschrieben hat als religiöse Fantasie. Wenn wir die Topologie, also die Bodenbeschaffenheit von Israel betrachten und sehen, wie diese Kämpfe beschrieben sind. Und die Taktik, das ist im Prinzip genau die gleiche Taktik, die wir heute, wenn wir in diesen Regionen kämpfen, auch anwenden müssen. Prinzipiell hat sich von der Qualität des Kampfes, der Kampftechnik, hat sich nichts geändert bis heute. Nur die Quantität hat sich geändert. Man hat Raketen und verschiedene andere Waffen. Aber die Taktik ist genau die gleiche. Und das zeigt uns, das ist derart minutiös, stimmt das überein mit heutigen Kenntnissen von Kampftechnik, dass das ist reiner Unsinn zu sagen, das seien Erfindungen. Das ist derart echt.
Ich habe noch eine Frage. Ist es eigentlich auch geschichtlich belegt, dass sich die Israeliten bis in die Nähe des Euphratstromes ausgedehnt haben?
Ja, und zwar in der Zeit von Salomo.
Ach so, erst später.
Reichte das Reich Israels, hat die größten Ausdehnungen, kam dann bis zum Euphrat.
Ah ja.
Ja, und das wird dann auch in der Zukunft wieder kommen. Das darf man nicht laut sagen, aber es ist kein Syrer da. Das wird wieder kommen. Ezekiel 48 zeigt dann die Ausdehnung. Das geht wieder über große Gebiete von Libanon und Syrien, wird zum Land Israel hinzukommen. Es wird ein Groß-Israel geben. Aber was ich noch sagen wollte, in Verbindung mit der ganzen Kampftechnik, das zeigt uns also, wie wir auch in unserem geistlichen Leben eben von der Bibel her kommen wir Weisheit, wie wir kämpfen müssen, um erfolgreich zu kämpfen geistlich und die Siege Gottes in unserem Leben erfahren zu können. Es geht also nicht einfach so blindlingig so etwas durch das Leben zu wursteln, sondern wir haben in der Bibel wirklich Anweisungen, wie wir kämpfen müssen, um vorwärts zu kommen im Glauben.
Es wird ja auch behauptet, dass in dem ersten Kampf Israels gegen die Araber, also 48 unmittelbar nach der Staatsgründung, eine Reihe von Kriegen dadurch gewonnen oder von Einzelschlachten dadurch gewonnen worden sind, dass sie sich an bestimmte Stellen im Alten Testament gehalten haben und so verfolgt haben. Ob das jetzt nun Literatur ist, es wird im Exodus beschrieben von Jehoris, aber es heißt eben immer, lass uns doch so verfahren oder an einigen Stellen so verfahren wie dort und dort. Ob es Nachschubtransporte war, der Weg durch die Berge war, und Umgehungswege und so weiter. Also
es ist jedenfalls eben eine Tatsache, dass man in Israel diese ganzen Techniken studiert hat und die Parallelen erkannt hat, auch zur heutigen Zeit. Ja. Ja? Und was wollte ich noch sagen? Ja, nur so als Müsterchen für den Abschluss und für als Ausblick. Der erste Kampf, was noch schnell, ich komme gleich. Ja. Die Eroberung Jerichos, damit beginnt es ja. Wir denken, ja, das ist ja eigentlich, da haben sie ja gar nichts gemacht, da mussten sie nur rundherum laufen. Ja, aber die ganze Armee ist rundherum gelaufen. Und dann, was ist geschehen? Nichts. Die Leute von Jericho waren natürlich bis zu den Zähnen bewaffnet. Sie hatten ja Angst, was geschieht jetzt? Da geschieht nichts. Zweiter Tag, geschieht wieder nichts. Die sind die Zähne bewaffnet, schauen sie, die laufen einfach rundherum. Und was geschieht, wenn man so 7-mal herumläuft und es geschieht immer nichts? Dann entspannt man sich. Und dann kam der 7. Tag, selbstverständlich auch wieder nichts. Beim 2. Mal auch nichts, 3. Mal auch nichts. Und beim 7. Mal fielen die Mauern. Und was macht man? Ein Soldat, der sich entspannt, der ist nicht mehr bis an die Zähne bewaffnet. Also hat man weiß ja, es geschieht ja nichts. Jeden Tag geschieht nichts. Waren die also nicht mehr voll bewaffnet. Und dann mussten sie hinauf und dann kam der praktische Kampf. Und Jericho wurde erobert und die Männlichen erschlagen. Also, diese Technik hat man bis in die moderne Zeit, verfolgt man das. Und das war übrigens die Katastrophe des Yom Kippur-Krieges. Denn das haben die Syrer gemacht. Sie sind mit den Truppen gekommen, bis zur Grenze. Israel! Ah, da gingen wir zurück. Nun war nur ein Manöver. Hat es immer wieder gemacht, Truppenbewegungen, bis man sich schlussendlich entspannt hat und gedacht hat, die machen sowieso nichts. Und dann haben sie zugeschlagen. Das war in der ersten Phase, war das eine Katastrophe. Nie hat Israel so viel verloren im Kampf an Menschenleben wie dann. Sie haben sich dann wieder aufgerafft und erholt und den Sieg bekommen. Aber das ist natürlich auch im Geistlichen. Man entspannt sich da, wo man auf Draht sein sollte. Und so kann der Feind uns auch überlisten. Also wir werden ganz konkret...
Es gibt ein ähnliches Beispiel aus der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges. Da sind die Amerikaner jeden Tag über die Städte Hiroshima und Nagasaki geflogen mit Aufklärungsflugzeugen, länger als 7 Tage. Und kein Jäger ist mehr aufgestiegen dann. Und eines Tages kam dann wieder ein Flugzeug und das hatte dann eben dieses Baby an Bord. Ah.
Schrecklich.
Da hat man auch nichts gemacht.
Aber es ist die gleiche Technik, ja.
Ja.
Reinhold, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen.
Diese zweieinhalb Stämme, die diesseits des Jordan waren, gehörte dieses diesseits des Jordan auch zu diesem verheißenen Land?
Ja, natürlich, bis an den Euphratstrom.
Ja, und wir werden sehen, wenn wir uns noch mehr mit den Grenzen beschäftigen, dass eben das Groß-Israel auch der Zukunft wird eben mehr umfassen als nur das Land jenseits des Jordans.
Also kann man den zweieinhalb Stämmen nicht den Vorwurf machen, dass sie nicht auch über den Jordan gezogen sind?
Ja, und Gott hat gerade Sorge getragen, dass sie mussten ja wirklich auch hinüber über den Jordan und diese Erfahrung mitmachen mit dem ganzen Volk. Und wir werden dann sehen, was die geistliche Bedeutung davon ist. Und das ist ganz entscheidend, auch eben in der Übertragung für uns. Aber das kommt dann noch. Ja, wir sind schon etwas spät. Wir wollen noch zusammen beten.